soziale Welt. Soziale Welt. Bildung ist Welterfahrung. Heute, München ist bunt. München, den 15. November 2018, in der Bad Schachner Straße. Hier wurde am 29. August 2001 Habil Kilic vom NSU ermordet. München, 15. November 2018, Trabentreustraße, direkt bei der Donnersberger Brücke. Hier wurde am 15. Juni 2005 Theodoros Bulgaridis vom NSU ermordet. Rechte Netzwerke deutschlandweit. Chemnitz, 8.11.2018.
NSU hat tatsächlich so 2012 gegründet und der Gründungsmythos geht tatsächlich so, dass sich eben die antifaschistischen Gruppierungen zusammengefunden haben, unter anderem eben bei einem Kongress, der hieß NSU, Rassismus und die Stille im Land. Und da ging es eben genau 2012 darum, dass auch diese Selbstenttarnung des NSU nie diesen öffentlichen Aufschrei nach sich gezogen hat, der eigentlich angemessen sozusagen gewesen wäre. Also klar, es gab Skandal und so weiter, aber die gesellschaftliche Antwort und auch die linke Antwort, die darauf angemessen gewesen wäre, ist ausgeblieben. Und deswegen hat sich eben NSU Watch gegründet und wir sind eben zuvorderst sozusagen ein bundesweites antifaschistisches Bündnis und danach erst der Webblog. Aber natürlich haben eben AntifaschistInnen sich direkt nach dieser Selbstenttarnung des NSU bereits zusammengefunden, natürlich, weil es genau auch darum ging, man hatte das Wissen in den 90er Jahren, wie funktioniert eigentlich eine Neonazi-Szene, was haben die vor, und trotzdem hat man es nicht verstanden, was diese Mordserie war, was diese Anschlagsserie war. Und auch deswegen, ja, war es dann zum einen die Aufgabe, dieses Wissen aus den 90er Jahren wieder hervorzuholen, um für die Aufklärung mitzusorgen. Und gleichzeitig ist das Ziel eben von NSU Watch, nicht nur wollen wir für eigene Aufklärung sorgen, sondern wir wollen auch die Aufklärung von staatlicher Seite immer kritisch begleiten und die aber auch einer Öffentlichkeit zuführen. Und das war dann eben die Idee, sich in den Prozess zu setzen und das eben der Öffentlichkeit durch Protokolle zugänglich zu machen, dann in die Untersuchungsausschüsse zu setzen und das Gleiche zu machen und so eben kontinuierlich darüber zu berichten. Auf der einen Seite einfach so eine Art Monitoring, Beobachtung, aber auch eben auch immer durch Analysen, Recherchen den Komplex zugänglich zu machen.
Gerade gehört Caro Keller von NSU Watch bei einer Podiumsdiskussion in Chemnitz anlässlich des jährlichen Kongresses des Bundes Freier Radios. Chemnitz, 9.11.2018.
Wir stehen hier, weil wir gemeinsam für unsere Heimat eintreten, denn wir haben nur diese eine Heimat, egal was die anderen sagen. Heute ist ein wichtiger Tag. Heute ist der Tag des Mauerfalls. Ich war 22 Jahre alt, als wir gemeinsam im Fernsehen geschaut haben, die Mauer geht auf. Tränen in den Augen, so war es für mich. Heute habe ich ein Video angeschaut, was diese Dokumentation zeigte. Und ich hatte wieder Tränen in den Augen. Die Zeit, von der wir uns alle gewünscht haben, jetzt wird endlich die Freiheit kommen. Wir können tun und lassen, was ein freier Mensch darf. Heute stehen wir wieder hier. Und hättet ihr mir das damals gesagt, ich hätte gesagt, ihr spinnt. Es ist unmöglich, dass sowas nochmal passiert. Es ist so und dafür stehen wir gemeinsam hier. Egal wie die Bürgerbewegung heißt, egal welchen Zwist es gab, unser Ziel muss uns gemeinsam vereinen. Nur zusammen können wir kämpfen. Nur zusammen werden wir gewinnen. Und dafür sind wir hier. Lasst euch nicht brechen. Niemand lässt sich brechen.
Wir sind hier. Wir sind hier.
sind wir hier für den Widerstand. Und ich sage euch, sprecht doch mit Leuten aus eurem Bekanntenkreis. Sprecht doch mit denen. Was hört ihr denn? Ihr hört, alle sagen dasselbe. Alle sind unzufrieden, alle maulen, alle sagen, es geht so nicht weiter. Aber die, die hier stehen, sind die, die begriffen haben, dass nur wir es ändern können. Die 100.000, die Millionen Leute, die in Deutschland wohnen und alle die Nase voll haben, aber ihren Hintern nicht auf die Straße kriegen, weil sie sagen, wir können doch eh nicht ändern. Doch, wir können es ändern. Und ich sage euch, wie wir es ändern könnten. Wenn ihr morgen eure Bekannten zum nächsten Mal hier mit herbringt, morgen oder nächste Woche, völlig egal. Und danach bringt ihr ihre Bekannten mit. Dann können wir das Feuer entfachen, das wir brauchen. Und wir hatten die Kraft, diese Regierung zum Teufel zu jagen. Wir müssen es nur gemeinsam tun. Und darum bitte ich euch, kommt endlich aus eurem Buden raus und zeigt wieder eure Kräfte, zeigt eure Stärke. Wir sind das Volk. So war's, so ist es und so bleibt. Vielen Dank.
Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Wie jeden Freitagabend nach dem Tod von Daniel H. am 26. August versammelten sich Menschen vor dem Karl-Marx-Kopf in der Stadtmitte von Chemnitz. Unterschiedliche Bündnisse, organisiert von der Deutschnationalen Bewegung pro Chemnitz und von der Polizei und Sperrgittern getrennt davon die Gegendemonstrantinnen. Chemnitz, 12.11.2018.
Ich bin gerade an der Gedenkstätte an den Tod von Daniel H. vorbeigegangen und da stehen so Parteisprüche auf so einem steinernen Denkmal so drumherum und es saß da ein junges Paar, ganz klar mit rechtem Gedankengut auf den T-Shirts. Ich habe die beiden angesprochen, ob sie wüssten, was passiert ist. Der Mann hat gar nichts gesagt, die Frau war einfach emotional dermaßen bewegt über die Ereignisse, die da passiert sind, dass sie nur kurz geantwortet hat. Ich glaube, was hier in Chemnitz nicht passieren kann, ist, und was die Polizisten da versucht haben, ja, alles normal hier, es ist hier nicht normal. Und ich glaube, das muss zur Kenntnis genommen werden.
Über seine Wahrnehmung der Stimmung in Chemnitz sprach ich mit Jörg, einem Chemnitzer, der auch bei Radio T, dem freien Chemnitzer Radio, mitarbeitet.
Ich war zu verschiedenen Einwohnerversammlungen, wo es darum ging, dass ihren Flüchtlingen irgendwelche Wohngebiete verteilt werden in Wohnungen und so, wo dann immer auch Leute bei Einwohnerversammlungen, die Stadt regelmäßig macht, dann aufstehen und sagen, wir wollen keine Flüchtlinge und. Da kommt die Kriminalität und das ist tatsächlich zu so einem hysterischen, manischen Verhalten. Die Leute sind so fixiert und reden sich so ein und heizen sich so hoch und dann dazu diese ganzen Polizeimeldungen oder Fake-Polizeimeldungen, wo dort überall irgendjemand gestorben ist und wo überall Angriffe gewesen sind. Das ist so eine Autosuggestion auch zum Teil. Also das ist ganz schlimm. Also ich habe wirklich, das ist dann auch für Offizielle, die Polizei oder die Stadt total schwierig, mit den Leuten ernsthaft zu reden, weil die haben sich so selbst hypnotisiert, dass die kaum noch für Argumente zugänglich sind und auch so eine eben auch so einen hohen Adrenalinpegel haben, der eben auch wirklich schwierig macht, vernünftig zu argumentieren. Dieses Vorurteil, alle Flüchtlinge kommen als Messerschwingende irgendwas Kämpfer hier an und wollen die ganze Chemnitzer Bevölkerung aufmischen.
Ja, bei uns und wahrscheinlich auch bei euch taucht manchmal auch dieses Argument auf, ja, die kriegen alles und wir haben nichts.
Ich weiß, Begrüßungsgelder von 2000 Euro und weiß der Geier, was das ist. Aber das ist gar nicht mehr so sehr. Hier geht es tatsächlich immer um die Kriminalität. Also dieses gegeneinander Ausspielen von armen Originalchemnitzern, die schon immer hier wohnen, und armen Flüchtlingen, das ist gar nicht so sehr. Hier geht es tatsächlich ganz und fast ausschließlich um Kriminalität. Ich kann meine Kinder nicht mehr auf die Straße lassen, weil Ausländer draußen sind und lauter sowas halt. Und dieses wirklich bis zur Hysterie hochgeheizt. Tatsächlich muss man wirklich den Normalfall von diesen Freitagen ein bisschen unterscheiden, wo hier also so und so eine Demonstrationskultur über die letzten Monate entwickelt sich hat, wo dann nach der Demo immer irgendwie Kameradschaftstypen aussteigen aus der Demonstration und dann durch die Stadt streifen, um vielleicht nochmal jemanden zu bauen oder sowas.
Da habe ich auch mit einem Geschäftsmann gesprochen, der seinen Schokoladen da am Marktplatz, in der Nähe vom Marktplatz hat. Und der hat auch gesagt, am Freitag meiden die Leute die Stadt. am Freitag, Nachmittag oder?
Alle meiden die Stadt. Das ist tatsächlich so, das ist eben auch scheiße auf der anderen Seite, weil man denen dann das überlässt. Aber das ist tatsächlich so, alle verkrümmeln sich, um denen nicht in die Arme zu laufen. So. Also das sind ja zum Teil wirklich auch Schlägertypen.
Ja, und zum Teil reisen sie halt auch von weiter her an. Das haben wir ja auch gelernt. Das sind ja nicht alles Chemnitzer, sondern da hat sich so ein Sog entwickelt.
Na, es ist vielleicht vergleichbar mit Dresden, das ja über viele Jahre auch ein super Anziehungspunkt war. Das war die größte rechte Demo Europas im 13. Februar, das sogenannte Bombengedenken. Und das hat schon eine gewisse Kultur und das hat sich jetzt auch ein bisschen auf Chemnitz verlagert, wobei das natürlich trotzdem wieder deutlich rückläufig ist. Also die größte Demo hier mit 8000 Rechten, auch sehr viele aus dem militanten Spektrum, Dritter Weg, die Rechte oder in Kameradschaftszügen, Fußball-Hooligans aus Dortmund und Bremen und aber eben natürlich auch hier aus Leipzig, Dresden, Zwickau, Chemnitz, Cottbus, Erfurt.
Ja, sogar aus Bayern sind sie angereist.
Ja, Bayern, ja genau. Also der Dritte Weg hat ja seine Wurzeln in Bayern und die haben Chemnitz entdeckt. Die kommen alle regelmäßig nach Chemnitz und auch durchaus in relevanter Zahl und das ganze Führungspersonal sowieso. Ja. Aber eben aus Bayern vor allem und aus Baden-Württemberg.
Ja. Wie sieht denn diese Gegenarbeit? Also gegen so eine Stimmung muss man gegenarbeiten, dass die Angst nicht um sich greift, dass die Leute wieder Zutrauen fassen, dass es dann doch vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie sie sich einreden. Welche Aktivitäten gibt es denn in Chemnitz?
Hauptsächlich ist eben Aufklärung. Hauptsächlich geht es auch darum, doch einzeln mit den Leuten darauf zu reden. Also das ist halt ziemlich wichtig, dass es sich eben nicht so zweiteilt, dass man eben im Einzelgespräch, im privaten Gespräch mit Leuten und jeder hat irgendwelche Bekannte, die da anfällig sind dafür, mit denen man irgendwie auch reden muss, wo man eben auch tatsächlich einzeln kriegt man die vielleicht dazu, mit Fakten halt von dieser Welle runterzukommen. Also es gibt von der Stadt aus schon seit längeren Demokratieförderungsprojekte, Toleranzprojekte. Was noch sehr wichtig ist eigentlich, was sie aber immer verweigern, die Leute, die so weit rechts sind und die so hochgeheizt sind, eigentlich bräuchte es viel mehr Kontakte zwischen Flüchtlingen und Chemnitzern, so verschiedenster Art, kultureller Art, alles mögliche, gemeinschaftlich Sachen machen. Es gibt dazu auch Initiativen hier in der Stadt, die das versuchen, die Leute zusammenzubringen, dass die gemeinsam was machen, dass eben diese Vorurteile abgebaut werden. Da sind tatsächlich auch die Firmen hier in Chemnitz gefordert und die versuchen das auch. Es gibt ja auch in Chemnitz einen Fachkräftemangel und die machen das schon aus Selbsterhaltungstrieb, dass die Flüchtlinge einstellen, weiterbilden und auf diese Art und Weise auch mit Leuten hier vor Ort ganz normal zusammenkommen, gemeinsam an was arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Also das ganz normale Leben, das Arbeitsleben, das soziale Leben halt, dass da immer wieder Begegnung kommt. Ohne dem wird es ja nichts werden.
Es gibt die augenblicklich aufgeheizte Stimmung in Chemnitz, aber es gibt hier auch die seit den 90er Jahren gewachsenen rechten Strukturen. Zum Beispiel befindet sich der größte rechte Versandhandel PC Records hier. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Doro Weniger, Redaktionsleiterin der Gewerkschaftszeitung DDS Erziehung und Wissenschaft in Bayern und Mitglied des Bündnisses Vielfalt statt Einfalt. Sie hat beispielhaft am Bündnis Demo für alle Aktivitäten rechter Netzwerke aufgezeigt, hält Vorträge darüber. Die Demo für alle verankert sich in christlich-fundamentalistischen Vorstellungen. Es gibt eine gottgewollte Geschlechterungleichheit, die dafür sorgt, dass eine Familie aus Papa, Geschlechtschromosom XY, Mama, Geschlechtschromosom XX und eben den Kindern, die auch XY oder XX-Chromosomenträgerinnen sind, besteht. Diese gottgewollte Stellung in der Gesellschaft, festgelegt durch unsere Geschlechtschromosomen, blendet gesellschaftliche Einflüsse auf unsere Persönlichkeit aus oder marginalisiert sie. Mädchen, die sich eher für Fußball als für das Spielen mit Puppen interessieren, Jungen, die es cool finden, einen Pullover zu stricken, sind diesen Vorstellungen zufolge Erzeugnisse des sogenannten Genderwahns. Konsequent weitergedacht hat das alles der erzkatholische Fundamentalist Martin Lohmann. In einem Gespräch mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch nennt er folgende vier Faktoren, die seiner Ansicht nach entscheidend für die Identität eines Menschen sind. Dazu Doro Weniger.
Familie, Religion, Nation und
Geschlecht. Also nach deren Vorstellung gibt es keine individuelle Identität, weil ich als Individuum bin mehr.
Ich meine, was macht jetzt ein Mensch, der keine Religion hat oder keine Familie hat? Hat der dann keine Identität mehr oder ist es dann kein Mensch oder wie soll das gehen? Und der wichtige Punkt ist aber eigentlich, dass immer die Familie dabei sein muss, weil die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und das ist der springende Punkt. Wenn ich davon ausgehe, dass ich als Individuum in einer Familie leben muss, damit diese Gesellschaft weiterleben kann, dann sind meine persönlichen Interessen völlig untergeordnet. In meiner Lebensgestaltung, in meiner Lebensbiografie soll ich auf die Familie reduziert werden. Und das brauchen sie, um diese Heterosexualität dann auch wieder ins Spiel zu bringen, die sie ja auch auf die Familie hin ausgerichtet sehen. Und wenn ich jetzt keine Familie haben will oder wenn ich nicht heterosexuell bin, dann kann man mich ausgrenzen, weil ich eben nichts für diese Keimzelle der Gesellschaft tue.
Also im Klartext gesprochen, du bist eine Frau, aber du hast keinen Bock, Kinder zu kriegen, also bist du draußen.
Genau. Und wenn ich dann noch entschieden habe, dass ich keine Religion brauche, um zu überleben, dann bin ich zweimal draußen. Und wenn ich dann noch entschieden habe, dass ich auch die Nation, den Zufallstreffer, zwar, den habe ich halt, aber wenn ich mich dafür nicht extrem einsetzen will, dann bin ich dreimal draußen. Und das Ding ist, sie machen ja daran eine Identität fest. Das heißt, die beschneiden meine Identität. Und ich sage, ich lebe ganz gut mit meiner Identität und da spielt weder Religion noch Nation noch Familie eine Rolle.
Ja, also Nation, du lebst in München und wir sind deutsch kulturell geprägt. So, das würde ich denken, du wärst ein anderer Mensch, wenn du mit deinen Eltern gleich nach Frankreich gezogen wärst.
Der springende Punkt ist, für mich ist die Nation kein festgeschriebenes Ding. Das verändert sich die ganze Zeit. Die meinen ja mit Nation, das ist deutsch, das ist so wie immer, da darf sich nichts ändern. Das ist schon richtig, das war jetzt übertrieben. Ich lebe auch in einer Nation, das ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass die sich permanent verändert. Und ich finde das nicht schlecht.
Genau, und dann sind wir beim nächsten Thema, wo die AfD ganz kräftig im Augenblick dabei ist. Wir alle nehmen wahr, dass sich unser Zusammenleben durch Hinzugekommene verändert. Jede Nation ist eine Nation, die im Fluss ist, die sich dadurch verändert, dass wir Bewegungen haben von anderen Menschen zu uns. Während natürlich, und da sind wir dann bei dem Gefährlichen, diesem völkischen Bewusstsein, dass da heißt, Deutschland den Deutschen und Deutsch sind die, und da sind wir ganz nah bei der NSDAP und bei Adolf Hitler, wer deutsches Blut in den Adern hat. Das sind die Deutschen und alle anderen sollen eigentlich draußen bleiben.
Tja, das kann ich soweit unterstreichen. Ja, es ist ja inzwischen auch bei den sogenannten Ankerzentren, sprechen wir ja jetzt zum Beispiel auch von Lagern. Und das haben wir uns schon lange überlegt, ob wir jetzt da von Lagern sprechen, ob das schon gerechtfertigt ist. Aber es ist richtig, die Tendenz geht dahin, weil dort ja auch alle Rechtsstaatlichkeit über den Haufen geschmissen ist. Schulpflicht ist ausgesetzt, in den größten Teil ist es ausgesetzt, sind noch ganz wenige, die einen Zugang haben zur Bildung. Es ist die Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt, weil sie kaum Zugang haben zu Rechtsanwälten. Es ist die ganze Ehrenamtlichkeit, die eigentlich sowieso schon ein Witz ist, dass es ehrenamtlich ist. Die ganze Versorgung ist ausgesetzt. Ja, gefährlich, mehr als gefährlich. Wenn man dann noch die Abschiebungen dazu nimmt, ja, mehr als gefährlich, würde ich auch sagen. Ja.
Ist unser Heimatminister Horst Seehofer, der entscheidenden Anteil an der Einrichtung von Ankerzentren hatte, ein Teil des rechten Netzwerkes?
Um eine Religion zu werden, muss ein Aberglaube nur eine Philosophie versklaven. William Rolfe.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Und hier auf 92,4 mit der Sendung München ist bunt, rechte Netzwerke deutschlandweit. Ein Feature über den im Internet, auf der Straße, in Gesprächen wahrnehmbaren Rechtsruck unserer Gesellschaft und die Mobilisierung von Institutionen und der Zivilgesellschaft gegen die Auswirkungen dieser rassistischen, antifeministischen, homophoben Ideologien.
Am 3. Februar 1996 ersticht der Neonazi Thomas Lemke die 23-jährige Patricia Wright aus Bergisch Gladbach. Sie war ihm auf der Straße wegen eines Nazis-Raus-Aufnähers an ihrer Jacke aufgefallen. Mit den Worten »Linke haben kein Recht zu leben« begründete Lemke die Tat gegenüber einem anderen Neonazi. Der Fall wird vor der Bundesregierung 2009 erstmals genannt.
Andrei Fratschak, Alter 36, Ort Lübenau, 7. Oktober 1990. Der Pole Andrei Fratschak wird am Abend des 7. Oktober 1990 vor einer Diskothek in Lübenau, Brandenburg, bei einem Angriff von drei jungen Deutschen verprügelt und durch einen Messerstich tödlich verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft können jedoch nicht ermitteln, welcher der drei Schläger für den Tod des Polen verantwortlich ist. Als Motiv für den Angriff kann das Bezirksgericht Cottbus in seinem Urteil nur feststellen, einer der Angeklagten habe mit dem Polen und zwei seiner Landsleute zumindest eine verbale Auseinandersetzung anfangen wollen. Die drei Deutschen werden zu Freiheitsstrafen zwischen 8 Monaten und 3 Dreivierteljahren verurteilt. In das Strafmaß einbezogen werden weitere Taten, darunter im Falle von zwei Angeklagten, die Anstiftung und Beteiligung an einem Massenangriff auf das Asylbewerberheim von Lübenau im September 1992. Der Fall wird von der Brandenburger Landesregierung 2015 anerkannt.
Kamal Kilade, Alter 19 Jahre, Ort Leipzig. 24. Oktober 2010. Kamal Kilade wird am 24. Oktober 2010 von zwei Neonazis am Leipziger Bahnhof zusammengeschlagen, mit Pfefferspray besprüht und anschließend erstochen. Der Rechtsextremist Daniel K., 29, hatte nach einer nächtlichen Sauftour mit Markus E., 33, den 19-jährigen irakischstämmigen Deutschen wahllos nahe dem Leipziger Hauptbahnhof mit Faustschlägen und Pfefferspray attackiert. Kilade wehrte sich, da sticht E. dem Jugendlichen mit einem Klappmesser in den Bauch. Noch in der Nacht stirbt Kamal Kilade im Universitätsklinikum. Im Strafprozess bescheinigt das Gericht E. einen Tötungsvorsatz und das Mordmerkmal des niederen Beweggrundes. Der Angeklagte habe zugestochen, da sich sein Kamerad im Kampf mit einem Ausländer befunden habe. Für E. habe der Ausländer damit sein Leben verwirkt gehabt, sagte der Richter. Die Staatsanwaltschaft hatte auf Totschlag plädiert und kein ausländerfeindliches Motiv erkennen können. Das Gericht betonte jedoch in seinem Urteil die rassistische Tatmotivation. Die erste Strafkammer des Landgerichts Leipzig verhängte schließlich im Juli 2011 gegen den Haupttäter 13 Jahre Haft wegen ausländerfeindlichen motivierten Mordes. Außerdem stufte der Richter den 33-jährigen Daniel K., einen vielfach vorbestraften Neonazi mit tätowiertem Schädel, als so gefährlich ein, dass er anschließend in Sicherungsverwahrung kommen soll. Kilades Mutter konnte nicht zur Urteilsverkündung kommen, da sie beim Plädoyer der Staatsanwältin einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dieser Fall wird von der Bundesregierung im Jahr 2012 genannt.
Yvonne Hachtkämper, Alter 34, Ort Dortmund, Datum 14. Juni 2000. Der 31-jährige Rechtsextremist Michael Berger erschießt am 14. Juni 2000 in Dortmund und Waltrop bei Recklinghausen 3 Polizisten und anschließend sich selbst. Der 35-jährige Polizeikommissar Thomas Gorenzi und seine Kollegin wollen den nicht angeschnallten Berger kontrollieren, als er plötzlich das Feuer eröffnet. Gorenzi stirbt sofort. Auf der Flucht erschießt Berger an einer Ampel die Polizistin Yvonne Hartkemper, 34, und Matthias Larisch von Wojtowitz, 35. In der Wohnung des Täters findet die Polizei später 2 Pistolen, 3 Revolver, eine Splittergranate, Munition, Messer und Bergers DVU und Republikaner-Mitgliedsausweise. Auf seinem Auto klebt das Logo der Nazi-Bande Lancer. Auf einem 2. Aufkleber steht die Forderung: Tötet sie alle. Gott wird seine Wahl treffen. Seinen früheren Arbeitsplatz hat der Neonazi wegen seiner rechtsextremisten Gesinnung verloren. Nach der Tat prüft die Polizei, ob Berger einen rechtsterroristischen Anschlag vorbereitet und dachte, er sei aufgeflogen. Später tauchen in der Stadt Aufkleber der Kameradschaft Dortmund auf. Berger war ein Freund von uns. 3:1 für Deutschland. Die Trauerstätte für die Toten wird verwüstet und mit dem Spruch »Scheiß Bullen, krepieren sollen sie alle« beschmiert.
6 von mindestens 170 seit 1990 nach den Recherchen des Tagesspiegels Berlin und der Zeit Online aus rassistischen Motiven ermordeten Menschen in Deutschland. Doch jetzt wieder zu den Gegenbewegungen. Am 6. März diesen Jahres fand die Eröffnungsveranstaltung der Kampagne Love Me Gender im 404 im Glockenbachviertel hier in München statt, getragen von 47 Organisationen. Schirmherrin dieser Kampagne ist die 3. Münchner Bürgermeisterin Christine Strobel.
Liebe BündnispartnerInnen, liebe Unterstützende, liebe BesucherInnen, liebe Menschen. Sie wissen vermutlich alle, was der Begriff Gender bedeutet. Er stammt aus dem englischen Sprachraum und beschreibt das soziale Geschlecht eines Menschen. Somit ergänzt er sinnvoll das Wort Sex, mit dem in der englischen Sprache das biologische Geschlecht gemeint ist. Da es diese Unterscheidung im Deutschen nicht gibt, hat sich auch bei uns das Wort Gender für das sozial erworbene Geschlecht durchgesetzt. Und obwohl es nun schon recht lange gebräuchlich ist, führt es immer wieder zu Irritationen und zu Missverständnissen. Wir sprechen heute von geschlechtlicher Vielfalt und meinen hiermit die vielfältigen Möglichkeiten, als Mann oder Frau oder anderes Geschlecht eine Rolle innerhalb von Gesellschaft einzunehmen. Seit einigen Jahren wird der Begriff zunehmend negativ konnotiert verwendet. Gender steht nicht überall für das soziale Geschlecht, das viele Facetten hat und Spielräume für Individuen ermöglicht. Vielmehr ist ein regelrechter Kampf um die Deutungshoheit des Begriffes Gender entstanden. Verschiedene neokonservative und rechte Gruppierungen und Parteien verbünden sich gegen eine offene Geschlechterpolitik. Mit der Kampagne Love Me Gender setzen wir ein Zeichen. Für geschlechtliche Vielfalt, für die individuelle Ausgestaltung von Geschlechtsidentität. Ein Zeichen für Gender. Gender ist keine Bedrohung, im Gegenteil. Die Erkenntnis, dass es neben dem biologischen Geschlecht auch ein sozial konstruiertes Geschlecht gibt, öffnet für alle Menschen unzählige Türen zu neuen Möglichkeiten der Lebensgestaltung. Also, Gender betrifft uns alle.
Das Wissen und Sprechen über Gender hilft uns dabei, gesellschaftliche Machtverhältnisse und Gewaltverhältnisse zu analysieren und zu verändern. Geschlecht ist ein sozialer Platzanweiser. Es prägt Lebensbedingungen und Chancen. Es ist Grund von Diskriminierung. Wir brauchen Schutz und Freiräume. Feministische Mädchenarbeit und antisexistische Jungenarbeit sind eben noch nicht überholt. Aufklärung über Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intergeschlechtlichen und Transgender sowie andersqueeren Menschen und Angebote für sie sind dringend notwendig. Es braucht geschlechtsreflektierte Erziehung und Bildung, kulturelle Debatten und Gleichstellungspolitik. Wir befürworten Gender Mainstreaming als Strategie, um Geschlechtergleichstellung zu erreichen und Ungleichheit zu beseitigen. Denn Gleichberechtigung ist Grundgesetz. Im Rahmen der Kampagne laden wir zu Vorträgen, Fortbildungen, Workshops, Konzerten, Partys, Filmabenden, Ausstellungen und vielen anderen Veranstaltungen ein. Gemeinsam mit unseren BündnispartnerInnen aus der sozialen Arbeit, aus Bildung und Kultur, aus den unterschiedlichsten Bereichen der Münchner Stadtlandschaft sprechen wir verschiedene Zielgruppen an und bringen die Bedeutung von Gender in den Alltag und in das Bewusstsein der MünchnerInnen. Das, wofür wir stehen, wofür die Kampagne steht, ist wichtig. Gerade in Zeiten, in denen demokratische Parteien im Wahlkampf wieder am rechten Rand fischen. Zeiten, in denen sexistische, antifeministische und homophobe Bewegungen hart erkämpfte Errungenschaften der Frauen-, Lesben- und Schwulenbewegung rückgängig machen wollen. Zeiten, in denen Grundrechte in Frage gestellt werden. Wir stellen uns gegen die Vereinnahmung und Verzerrung des Genderbegriffs durch antidemokratische Strömungen. Denn wir treten ein für Vielfalt und Chancengleichheit. Und wir laden Sie ein, uns dabei zu unterstützen.
Eine von vielen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt auch Münchnerinnen den Genderbegriff näher bringen und vertrauter machen sollten und sollen, war das dritte Queerfilmfestival im Oktober. Ich sprach mit Silva Heutle, der Programmleitung.
München ist bunt, das stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Ich verbinde mit bunt auf jeden Fall auch die Vielfalt der Lebensweisen. Also dass es nicht nur eine Art zu leben und zu lieben gibt, sondern vielfältige Arten und Weisen und dass die auch repräsentiert sein sollten hier in München.
Du bist die Mitorganisatorin des Queerfilmfestivals. Und queer bedeutet ja, so wie ich das verstehe, auch die Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensweisen, also Lebensweisen, Liebensweisen.
Queer ist für mich auf jeden Fall eine Art zu denken und Lebensentwürfe einzuschließen, die jetzt nicht der normierten gesellschaftlichen Vorstellung entsprechen. Also wir haben ja hier noch sehr eine heteronormative Gesellschaft, die sich vielleicht um die Kleinfamilie scharet und es gibt ja viele andere Modelle zu leben und das versuche ich auch mit dem Queerfilmfestival ein bisschen präsenter zu machen und auf die große Leinwand zu bringen. Es sind oft Filme, die nie in die Kinos kommen und das finde ich ganz wichtig, dass solche Lebensweisen trotzdem auch in den Kinos und auf der großen Leinwand gezeigt werden. Also alle möglichen Lebensmodelle.
Für mich persönlich geht es auch darum, die patriarchale Kokosnuss ein bisschen abzuwerfen. Finde ich eine ganz gute Herangehensweise oder zumindest das Bewusstsein, wie sehr wir in unserer Gesellschaft patriarchal geprägt sind und wie sehr wir uns insgesamt, also alle, nicht nur die Frauen, sondern alle uns dadurch einschränken.
Absolut, ja, finde ich auch. Für mich ist Queer auch ein politischer Begriff, indem man einfach die Strukturen, gesellschaftliche Strukturen auch hinterfragt und hinterdenkt. Dazu gehört für mich vieles. Da gehört auch Intersektionalität dazu, also quasi wer in welchem Maße durch was diskriminiert wird. Da gehört für mich dazu Fatshaming, dass man das hinterfragt oder auch Age Positivity und Body Positivity, also so Konzepte heutzutage. Wie sehen unsere Körpernormen aus? Was haben wir da für Werte? Wie sehen unsere Werte aus bezüglich Patriarchat oder bezüglich Toxic Masculinity? Das ist auch ein großes Thema. Unser Eröffnungsfilm hat ja auch das Thema Toxic Masculinity beim Festival, wo es einfach darum geht, wie eingeschränkt sind wir Menschen in unseren Rollenmodellen durch die Gesellschaft, durch die geprägten Normen. Und muss es sein? Es ist ja für Männer genauso schlecht, diese patriarchalen Normen, die sie erfüllen müssen. Sie müssen stark sein, sie müssen Geld verdienen müssen, sie müssen gesund sein und solche Sachen sind ja für Männer auch nicht gut, die sie krass unter Druck setzen und die dann zu solchen Sachen führen, dass sie eben gewalttätiger sind, dass die höhere Rate ist für Selbstmord und solche Geschichten. Also gesamtgesellschaftlich wäre es sinnvoll, das mal alles zu durchdenken und sich von solchen Normen zu verabschieden.
Ja, und für mich geht es auch immer ums Andershandeln und ich würde gerne auf den Eröffnungsfilm von dem Queerfestival eingehen, weil das ist so ein bisschen beispielhaft, finde ich, wie jemand aus der jüngeren Generation einen Schritt macht und wie wir auch in dem Film gesehen haben, wie schwer es für die ältere Generation ist, von den eingefahrenen Verhaltensmustern abzulassen.
Ja, unser Eröffnungsfilm war L'Animale, der österreichische Film. Ja, genau. Es geht einfach darum, in welchen gesellschaftlichen Rollen sind wir alle gefangen. Das ist natürlich eine jüngere Generation gezeigt und schon die erwachsene Generation. Und natürlich ist es immer schwieriger, je älter du wirst und je mehr du in diesem Leben dich schon
etabliert hast, sage ich mal. Natürlich ist es dann viel schwieriger, zu deinem Partner zu sagen, du, ich bin gar nicht heterosexuell, ich bin bisexuell. Wie machen wir das jetzt? Natürlich dann viel schwieriger, wenn du schon 10 Jahre in der Beziehung bist und das noch nie geäußert hast. Oder es war ja auch für die junge Protagonistin, war es ja trotzdem genauso schwierig, sich jetzt in ihrer Clique zu behaupten. Sie war ja mit den Jungs unterwegs und war auch relativ maskulin in ihrer Ausdrucksweise. Und dass sie dann auf einmal eine andere Rolle einnimmt, war auch eine ganz schwierige Sache. Aber natürlich ist es für junge Leute noch einfacher, weil sie dann irgendwann natürlich weggehen zum Studium und sich dann nochmal neu definieren können. Das macht natürlich schon was aus.
Genau. Also der Druck der Clique, der Gruppe, der umgebenden Gruppe ist auch für junge Leute unglaublich stark. Was du richtig gesagt hast, denke ich, da bleibt dann manchmal nur die Clique zu wechseln.
Ja, genau. Also das glaube ich auch, weil die Rolle innerhalb der Clique zu wechseln ist ein schwieriger Prozess, glaube ich. Kann funktionieren, aber es ist ein harter Prozess, den man dann durchgehen muss.
Ja, und ich habe vorhin das Festival Various Voices angesprochen, wo es für mich so ein Beispiel dafür war, wie unterschiedlich gelebte Lebensentwürfe zusammen auf der Bühne stehen und zusammen Musik machen. Wie erlebst du das bei der Organisation vom Queerfilmfestival? Das muss doch so ähnlich sein.
Ja, unser Team ist auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir auch eine gewisse Perspektive einnehmen können. Es könnte gerne noch wirklich diverser sein. Wir suchen immer nach People of Color zum Beispiel und nach Transpersonen, die gerne bei uns mitmachen möchten, weil uns einfach auch wichtig ist, dass die genauso dann Filmauswahl treffen und ihre Meinung dazu sagen und mit uns mitdiskutieren und einfach das Filmfestival mitorganisieren. Das wäre ganz toll, wenn wir noch ein bisschen diverser werden. Genau, ansonsten?
Passt, war ja auch gut besucht, ne? Also ich denke, ihr könnt zufrieden sein. Ich würde gerne eins aufnehmen, People of Color ist mir manchmal unterrepräsentiert. Also ganz deutlich, ja? Keine Ahnung, woran es liegt.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auch sehr, sehr schade. Ich weiß es leider auch nicht, woran es liegt. Das muss man auf jeden Fall, das müssen wir als Festival auch im nächsten Jahr noch mehr angehen, finde ich, dass man auf solche Gruppen zugeht. Es gibt ja Gruppen bei uns in München, zum Beispiel Beyond Color, die sich erst gebildet hat, dass man einfach die einbindet. Das wäre mir ganz wichtig. Ich habe einen ganz tollen Workshop vor kurzem mit denen gemacht, zu Rassismus, geben die Workshops. Und den habe ich mitgemacht, es war fantastisch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da auch irgendwie zusammenarbeitet im nächsten Jahr mal und die Leute mehr einbindet. Insgesamt muss man sagen, ist München einfach sehr weiß, relativ reich und sehr heteronormativ, muss man sagen. Also gegenüber anderen Großstädten ist München sehr, sehr homogen in den Leuten, die da sind und sehr deutsch. Also in Berlin zum Beispiel ist es ja sehr viel internationaler.
Welche Wege? Also du hast gerade gesagt, du hast so einen Workshop, Rassismus-Workshop gemacht. Welche Wege gibt es noch aus dieser Normenfalle, sag ich jetzt mal so, rauszukommen? Auch wir selbst natürlich.
Ja, bei uns selbst, also finde ich wichtig, dass wir uns schon immer wieder reflektieren und hinterfragen in allem, was wir tun. Natürlich sind wir einfach sozialisiert hier in Deutschland in einer gewissen Norm. Da kommen wir ganz schwierig raus. Aber wichtig ist einfach, das immer wieder zu hinterfragen und die Schubladen zu hinterdenken. Und warum habe ich überhaupt diese Schubladen? Und wenn ich jemandem begegne, offen zu sein demjenigen gegenüber, ohne dass ich sofort in meinem Kopf denjenigen in eine Schublade stecken möchte. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und was ich heutzutage auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir wirklich, wenn wir sehen, dass irgendjemand diskriminiert wird, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass jemand irgendwas sagt, was irgendwelche von mir rechte Tendenzen erkennen lässt, sondern wirklich einschreitet und sagt, pass auf, das finde ich nicht gut und so ein bisschen Zivilcourage auch zeigt und sagt, bis hierher und nicht weiter, es geht so nicht.
Ja, also ich fand, war zum ersten Mal beim Festival dabei, es war schön, auch die Pornos.
Ja, ich freue mich, dass das Thema auch so gut angenommen wurde, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir auch mal ein bisschen Sexpositivität nach München bringt. Genau, und das Thema auch positiv angeht. Und deswegen fand ich es total toll, dass das Pornfilmfestival Berlin eben bei uns zu Gast war und ihre Kurzfilme vorgestellt hat. Das finde ich großartig. Und das kann man einfach im nächsten Jahr dann noch weiter ausbauen, dass man sagt, dass man auch mal, dass wir selber eigene Kurzfilmprogramme machen zu dem Thema, zu Queerporn. Genau, das finde ich ganz hervorragend. Und wie man gesehen hat, es war ja mehr als ausverkauft. Und das ist auch ein Thema, das viele Leute anspricht hier in München und auch bewegt. Und ich habe danach auch viel gutes Feedback bekommen dazu. Und das finde ich großartig, dass sich hier mal auch ein bisschen was bewegt in diesem bisschen verstaubten München.
Also wenn ich mal das Anliegen von mir zum Beispiel formulieren möchte, ist, ich möchte gern dieses Bunte nicht einfarbig werden lassen. Was ich nicht möchte und was ich eben auch wahrnehme, ist, dass sich Communities abgrenzen. Dann wird es nicht bunt, dann wird es einfarbig, bloß jeder Ort hat eine andere Farbe, aber es ist keine Buntheit da. Ja. Und die Frage ist eben, wie erreichen wir das? Also wie erreichen wir dieses Arbeiten über die Grenzen hinweg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also meine Utopie für München ist auch, dass wir zum Beispiel Orte haben und Partys zum Beispiel, auf denen sich alle Menschen treffen, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, welche sexuelle Orientierung sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welche Religion. Das wäre für mich eigentlich so eine Utopie für München, dass alle zusammen feiern können und sich treffen können, ohne dass irgendwelche Abgrenzungen nötig sind. Wir sind leider im Moment noch nicht so weit, aber ich finde halt, bei unserem Festival jetzt hat es relativ gut geklappt, dass die unterschiedlichsten Menschen alle zusammen Filme schauen. Und das finde ich ganz toll. Wir haben nochmal ganz neues Publikum in diesem Jahr erreicht. Ein junges, gemischtes Publikum, das finde ich großartig.
Genau. Also es waren relativ viele Normalos, würde ich jetzt mal so sagen, dabei, die ganz unbefangen mit dieser Queerheit umgehen.
Ja, genau, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal eine neue Generation, habe ich so das Gefühl. Das ist so, die jüngeren Leute sich eher als queer identifizieren, ohne dass sie nochmal sagen müssen, sie sind jetzt vielleicht schwul oder sie sind lesbisch oder bisexuell und dass es eher so fluid ist. Und man sagt, man lässt es auf sich zukommen, mal schauen. Ich brauche die Kategorien nicht.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Auf der UKW-Frequenz 92.4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Gerade mit der Sendung München ist bunt, rechte Netzwerke deutschlandweit. Und eben auch München liegt in Deutschland. Wir haben in dieser Sendung über rechte, rassistische, oft körperliche Gewalt gesprochen. Thema war auch die Demo für alle. Ein Zusammenschluss von vielen Bündnissen mit dem Ziel, die Familie als Keimzelle der Nation, Familie bestehend aus Mann, Frau und den Kindern, zu etablieren. Die Ehe für alle ist in dieser Denke des Teufels. Der Sexualkundeunterricht an den Schulen soll verboten, die Straffreiheit für Abtreibung abgeschafft werden. Homosexualität ist dieser Ideologie zufolge eine Krankheit und muss behandelt werden. Die Auswirkungen dieser Denkschemata, gerade auf Jugendliche, in einer Phase der Findung von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Zugehörigkeit, kann bis zum Suizidversuch führen. Nach einer im letzten Monat veröffentlichten Metastudie, die die Antworten von 2,5 Millionen Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren auswertet, haben LGBTI-Jugendliche ein 4- bis 6-mal erhöhtes Risiko, einen Suizidversuch zu unternehmen. Am höchsten ist das Risiko bei Transpersonen. LGBTI steht für Lesbien, Gay, Bi, Trans und Inter. Dr. Claudia Krell, meine nächste Gesprächspartnerin, ist eine der Autorinnen der vom Deutschen Jugendinstitut herausgegebenen Studien »Coming Out und Dann«, sowie der Nachfolgestudie Queere Freizeit.
Mhm. Ja, das heißt, das ist diese Lücke zwischen Coming Out und dann kommt das, wie bewege ich mich, wenn ich jetzt ein Coming Out gemacht habe, wie bewege ich mich in der Öffentlichkeit und gehe mit diesen vorhandenen Diskriminierungserfahrungen um?
Ja, mit denen müssen Sie ja auch schon während dem Coming Out umgehen und auch vorher schon. Also an verschiedenen Stellen haben unsere Ergebnisse auch gezeigt, dass Jugendliche bereits deutlich, bevor sie selber das Thema auf dem Schirm hatten, dass sie nicht heterosexuell sind oder nicht cisgeschlechtlich, dass sie da schon häufig Diskriminierung erfahren haben, weil sie zum Beispiel kein besonders maskuliner Junge waren und als schwul beschimpft wurden, obwohl in der Grundschule das für die noch nie ein Thema war. Also die Gefahr, Diskriminierung zu erleben, ist jetzt nicht mit dem Coming Out oder mit der Zeit danach verbunden, sondern das fängt durchaus schon früher an und die Jugendlichen müssen eigentlich von relativ klein an Strategien entwickeln, wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen. Also wir sehen im Internet für die Jugendlichen eine sehr große Ressource, weil sie dort quasi 24 Stunden am Tag die Möglichkeit haben, sich anonym und niedrigschwellig zu informieren. Sie finden dort auch oft als erstes auf Freunde, mit denen sie sich, oder Bekanntschaften, mit denen sie sich quasi austauschen können in verschiedenen Foren, in verschiedenen Gruppen. Und diese Internetfreundschaften münden dann zum Teil dazu, dass sie sich eben treffen, dass sie sich privat treffen, dass sie auch in Einrichtungen gehen, die es in ihrer Umgebung gibt, zum Beispiel Freizeitangebote oder verschiedene, ja, queere Jugendgruppen. Für manche Jugendliche ist es aber so, wenn sie einfach nicht die Möglichkeit haben, im wirklichen Leben Menschen kennenzulernen, weil sie zum Beispiel sehr weit auf dem Land wohnen oder von Verhältnissen einfach zum Teil auch einfach nicht in der Lage sind, soziale Freundschaften zu knüpfen, dass es für die einfach schon großartig ist, wenn sie übers Internet Menschen kennenlernen, mit denen sie einen Austausch haben können und die dann, wie in dem Zitat von dem einen jungen Mann, wo sie einfach sagen können, ja, das sind meine besten Freunde, obwohl in Anführungsstrichen ich die nur online kenne. Und wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel Jugendliche in Freizeit- und Beratungsstellen gehen, das hat nochmal einen anderen Empowerment-Charakter, als wenn sie jetzt online sich beraten lassen. Das ist ganz klar. Also das, es ist nicht gewünscht oder es ist nicht das Ziel, dass das Internet quasi diese Freundschaften ersetzt oder dass Freundschaften über das Internet reale Freundschaften ersetzen. Für manche Jugendliche ist es aber ein sehr guter Weg und eben, wie gesagt, oft der Einstieg in dann reale soziale Beziehungen. Hm.
Dann so aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass dieses Coming Out in der Schule unglaublich schwierig ist.
Ja, die Schule war ja ein Schwerpunkt bei uns oder auch Ausbildung und Studium in unserer Coming Out Studie. Und da haben wir schon gesehen, wie Sie sagen, dass Schule ist wirklich für viele Jugendliche sehr, sehr schwierig. Wenn sie die Möglichkeit haben, vermeiden sie zum Teil auch ein Coming Out dort, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt noch 1-2 Jahre bis zum Abschluss. In der Zeit werde ich einfach nicht offen an der Schule leben. Ich möchte mich dem nicht aussetzen und ich warte dann, bis ich halt fertig bin und rausgehe und eine Ausbildung mache oder zum Studium gehe. Und da sehen wir schon, dass es im Studium sich verändert, weil einfach eine andere Verbindlichkeit herrscht. Also es sind nicht mehr die Leute, auf die ich jetzt 100% angewiesen bin in meinem Klassenverband, sondern es ist halt freier, ich habe mehr Wahlmöglichkeiten. Und das erleben die Jugendlichen vielleicht auch durch ihr zunehmendes Alter und auch eine größere Sicherheit in ihrem Leben doch als einfacher, wobei es jetzt auch nicht stressfrei ist, das kann man auch nicht sagen. Und was wir auch gesehen haben, ist, wir hatten einige Jugendliche in Interviews, die in einer Ausbildung sind oder in einem Betrieb schon arbeiten. Und die haben gesagt, zum Teil, es kommt immer darauf an, welche Richtung, das ist natürlich, welche berufliche Richtung. Passiert auch in der Wissenschaft, muss man eindeutig sagen, dass es da schon zu Ausgrenzungen kommt und zu Schwierigkeiten, wie gehe ich damit um, mit meiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Zugehörigkeit. Wir haben da einige wirklich schwierige Beispiele, aber wir haben auch gesehen, dass es an manchen Stellen auch wirklich gut laufen kann für die.
Was ich gut finde und was ich jetzt auch so vertieft gelernt habe, ist der Unterschied zwischen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Zugehörigkeit. Mhm. Da sagen Sie auch nicht mehr Identität, sondern Zugehörigkeit, ja. Finde ich auch. Also das habe ich auch wahrgenommen. Wenn Sie das auch mal für die Zuhörerinnen ganz kurz diesen Unterschied erklären können. Mhm.
Also die sexuelle Orientierung ist einfach die Frage, welches Geschlecht hat die Person, zu der ich mich sexuell, emotional oder romantisch hingezogen fühle? Und die geschlechtliche Zugehörigkeit, da geht es um die Frage, ob das Geburtsgeschlecht, das mir zugewiesen wurde, als ich auf die Welt gekommen bin, ob das meiner geschlechtlichen Zugehörigkeit entspricht. Also wenn ich als Mädchen definiert wurde, ob meine Zugehörigkeit, die ich empfinde, auch weiblich ist oder ob sie eben nicht weiblich ist. Das nennen wir also in unserer Studie auch transgeschlechtlich oder nicht-binär. Und bei Menschen, wo das halt übereinstimmt, das sind, nennen wir cisgeschlechtlich. Und das sind so die beiden Unterscheidungspunkte, die hängen schon eng miteinander zusammen, die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Zugehörigkeit. Aber sie sind halt, sie beziehen sich an vielen Stellen aufeinander, aber auf der anderen Seite sind sie auch so getrennt voneinander, dass wir sie in der Studie zum Beispiel als zwei unterschiedliche Schwerpunkte behandelt haben.
Also ich empfinde zum Beispiel diese geschlechtliche Zugehörigkeit, ich meine, die Schublade Frau oder die Schublade Mann, die unterliegt ja dem Wandel der Zeit. Das wissen wir ja ganz genau, die unterliegt dem Wandel der Kultur, in der wir uns im Augenblick bewegen. Also alles das müssen wir nur ein bisschen reisen, dann merken wir eine andere geschlechtliche Zugehörigkeit ganz deutlich. Mhm. Das heißt, die empfinde ich als dermaßen fließend, dass es schwer ist, sich da irgendwie zu definieren. Je nachdem, in welcher Umgebung ich mich befinde, kann ich in unterschiedliche Schubladen gesteckt werden.
Auf jeden Fall. Und was wir in den, oder was ich in der Studie gemerkt habe, also ich habe hauptsächlich die Interviews geführt oder eigentlich ausschließlich zum Thema sexuelle Orientierung, dass wenn die Jugendlichen auch erklären, was für sie zum Beispiel es bedeutet, lesbisch zu sein oder schwul zu sein, dass ich da auch bei 10 unterschiedlichen Jugendlichen habe ich 10 unterschiedliche Definitionen und das ist mit Geschlecht ähnlich. Aber das ist schon klar und wir haben auch festgestellt im Laufe der Studie, was so, wir haben am Anfang oder habe ich am Anfang die Jugendlichen gefragt, die hatten im Fragebogen eben angegeben, wie sie sich definieren Und ich habe diesen Begriff, den sie genutzt haben, genommen und habe gesagt als Einstieg, wie war das denn, als du festgestellt hast, dass du lesbisch bist? Und es wurde total schnell klar, dass sie gesagt haben, naja, die Frage ist für mich gar nicht so beantwortbar, sondern es ging erstmal darum, dass sie festgestellt haben, dass sie nicht heterosexuell sind. Sie haben nicht gewusst, was es ist. Es ist nur so ein Anderssein in Anführungsstrichen. Aber sie hatten lange Zeit keine Definition dafür. Und das war ein Prozess, erstmal dieses drüber nachdenken, also das innere Coming-out, was ist eigentlich mit mir? Was empfinde ich? Wieso ist es anders als jetzt bei den anderen Jugendlichen in meiner Klasse zum Beispiel? Und dann erst so dieses Hinkommen zu den Begriffen, die passend sind für die einzelnen Personen.
Aber so die Grundvoraussetzung ist, ich muss eine Schublade für mich finden, wo ich mich zugehörig fühle. Ist das irgendwie so das Problem, was Sie so im Laufe der Zeit haben, also diese Jugendlichen, mit denen Sie zu tun haben, weil Sie merken, Sie sind anders als Ihre Umgebung sich gibt, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig.
Also was jetzt insbesondere bei der sexuellen Orientierung aufgefallen ist in den Interviews, dass, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, die Jugendlichen im Prinzip gesagt haben, es wäre schön, wenn ich es irgendwann nicht mehr erklären müsste. Wenn ich nicht mehr sagen müsste, hey, ich bin lesbisch oder ich bin schwul oder ich bin bisexuell, sondern dass es einfach darum geht, ich habe mich in eine andere Person verliebt und mir geht es damit gut oder mir geht es damit auch nicht gut, aber dass das nicht mehr das Thema ist, das im Zentrum stehen muss. Aber solange wir von einer heterosexuellen Sexualität und Orientierung ausgehen, sind die Jugendlichen im Prinzip gezwungen, es immer zu definieren, weil sie sagen müssen, ich bin nicht so, wie ihr denkt. Und wenn ich bei jeder Familienfeier gefragt werde, als junge Frau, ob ich denn jetzt schon einen Freund habe, und ich sicher bin, da wird niemals ein Freund kommen, bin ich irgendwann gezwungen, diese Erwartungen zu widerlegen und zu sagen, hey, nein, bei mir schaut es anders aus. Ich habe entweder eine Freundin oder ich definiere mich als lesbisch. Ich muss es erklären, weil die Erwartungshaltung noch immer die gleiche ist. Und das ist es, was es für die Jugendlichen im Prinzip schwierig macht. Ja. Auch die richtigen Begriffe zu finden, das ist schon auch im Wandel. Also für die einen passt am Anfang ein Begriff, im Laufe der Zeit ändert er sich auch wieder. Manche sagen auch, sie wollen jetzt zum Beispiel den Begriff lesbisch nicht nutzen. Der passt für sie nicht. Sie sagen, sie stehen halt auf Frauen. Das ist halt einfach, jeder hat eine andere Definition davon. Und zum Thema Schubladen nochmal kurz zurückzukommen, für quantitative Forschung brauchen wir diese Schubladen und Kategorien. Da können wir nicht rum, weil sonst können wir nichts auswerten. Und das haben wir eben versucht auch zu umgehen, indem wir gesagt haben, wir geben bestimmte Kategorien vor von Geschlecht und von sexueller Orientierung. Und die Jugendlichen haben aber die Möglichkeit auch zu sagen, sie wollen sich gar nicht kategorisieren oder sie nehmen eine alternative Selbstbeschreibung, die halt für sie passt, die konnten sie eintragen. Und da waren wir in den beiden Studien, also sowohl beim Coming-out als auch jetzt bei der queeren Freizeit, erstaunt, weil doch ein nicht geringer Anteil von Jugendlichen gesagt hat, für sie passen diese Kategorien nicht und sie wollen sich überhaupt nicht definieren oder sie haben eine alternative Selbstbeschreibung angegeben. Das waren bei der queeren Freizeit jetzt nochmal mehr Jugendliche, was vielleicht auch mit dem Titel zusammenhängt, weil es eher queere Jugendliche auch angesprochen hat, vielleicht war es auch von den Teilnehmenden her einfach eine andere Zusammensetzung. Aber das hat uns schon überrascht und auch sehr gefreut, muss man sagen. Also was uns bei den Studien aufgefallen ist und was uns sehr gefreut hat und auch überrascht hat, aber eigentlich mehr gefreut hat, war, dass die Jugendlichen, die wir zur Teilnahme aufgerufen haben, sehr engagiert waren und es eine sehr große Wichtigkeit für sie hatte, dass ihr Thema mal in den Mittelpunkt gerückt wird. Also wir hatten nur als Beispiel zu nennen, am Ende des Online-Fragebogens von der Coming-out-Studie einen Aufruf eben, dass wir Interviewpartnerinnen suchen. Und den mussten wir im Prinzip nach 10 Tagen von der Homepage entfernen, weil sich über 600 Jugendliche bereit erklärt haben, ein Interview mit uns zu führen. Und wir wussten ja, wir können nur 40 machen. Von daher ist es dann nur fair zu sagen, hey, wir haben mehr als genug Jugendliche. Aber da sieht man einfach, und auch an den Kommentaren, die hinten am Online-Fragebogen noch angefügt waren, wie wichtig das den Jugendlichen ist und wie sehr sie sich engagieren wollen, auch dafür, dass sich eine Veränderung zeigt, dass die Situation von LGBTQ-Menschen besser wird, sich verändert und dass sie da ihren Teil dazu beitragen. Und was wir auch gesehen haben, sind was für großartige Strategien sie im Prinzip entwickeln, um in ihrem Leben auch handlungsfähig zu bleiben im Alltag. Weil sie haben schon eine große Herausforderungen häufig in ihrem Alltag. Und was ich vorhin auch gesagt habe, mit diesem Kompetenzerwerb, dass sie also anfangen, sich zu informieren im Internet, was gibt es für Möglichkeiten, was bin ich überhaupt, wie komme ich in Kontakt mit anderen Menschen, dass die so eine hohe Expertise entwickeln, dass sie sich vernetzen, dass sie aktiv werden für ihre Sache, ja. Und dass sie auch ganz klug natürlich schauen, wo sie sich schützen können. Also wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Wie kann ich auch Verletzungen gut verarbeiten? Wie kann ich Verletzungen auch entgehen an verschiedenen Stellen? Also die Strategien, die die Jugendlichen entwickeln, das ist wirklich, ja, die Strategien und das Engagement. Das war eigentlich so das an den Studien, wo wir gesagt haben, das sind wirklich tolle Ergebnisse, die da zutage kommen und die jetzt auch für alle zugänglich sind im Prinzip und sichtbar sind.
Zum Schluss und am Ende der Sendung Musik vom 14. Festival Various Voices. Zum dritten Mal trafen sich hier in München Musikerinnen der LGBTI-Community, um an vielen Orten der Stadt gemeinsam zu singen, gemeinsam Musik zu machen. Für ein paar Tage war München auch im öffentlichen Raum bunt. Ich danke allen, die diese Sendung möglich gemacht haben. Sprecherinnen waren Eva Bauriedel, Fabian Zwintek und Jutta Geismar. Verantwortliche Redakteurin ist Beate Stölzel.
Genau. Dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem schwul-lesbischen Chor aus Köln. Viel Spaß. Danke.
Let's go.